Wir haben gestern etwas Einleitendes betrachtet, warum es wichtig ist, Gott zu kennen. Und danach haben wir Römisch 1, den ersten Teil, angeschaut, Gott ist Geist. Ich habe davon geredet, dass Gott eine Geistperson ist und dass Gott einer ist, der lebt. Ich habe heute Morgen mir überlegt, dass ich meine Gliederung eigentlich umstellen müsste. Ihr habt hier auf der Rückseite, also auf der Seite, wo das ganze Blatt voll ist, habt ihr eine detailliertere Gliederung von Römisch 1 bis Römisch 3. Man müsste umstellen und man müsste diesen Punkt, der heute dran ist, den ich allerdings nicht so gründlich behandeln werde, das ist Römisch 1c, das müsste man als eigenen römischen Punkt nehmen, denn das gehört nicht zum Thema Gott ist Geist, sondern das ist ein eigener Punkt, die Zahl Gottes. Gott ist einer und Gott ist drei. Heute Morgen habe ich mir gedacht, irgendwie passt das nicht. Aber das könnt ihr ja machen. Ihr könnt dann sagen, dass 1c ist Römisch 2 und dann Römisch 2 ist dann Römisch 3 und Römisch 3 ist Römisch 4. Also das wäre dann ein bisschen Umstellung. Zu dem gestrigen Thema, Gott ist einer, der lebt, möchte ich noch was nachtragen. Wir haben ja gesagt, Gott hat Leben in sich selber. Und da habe ich davon einige Stellen euch gebracht, die zeigen, dass Gott Leben hat, dass er unabhängig ist, ja, er selber ist die Quelle des Lebens, er ist keiner Beeinflussung unterworfen, er selbst ist selbst genügsam, das heißt, er braucht niemanden und nichts, er hat in sich selber genug, er hat ewige Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes und er ist völlig glücklich, völlig in sich zufrieden, er ist völlig aktiv, er ist nicht passiv, auch in der Ewigkeit, in der ewigen Vergangenheit, er ist immer aktiv gewesen, nur wissen wir nichts darüber, weil wir nicht Gott sind und er hat uns nicht alles geoffenbart. Und ich habe dann möchte noch dazu sagen, er ist vollkommen glückselig. Dazu gibt es einige Bibelstellen, das kann man hier noch ergänzen, über die Glückseligkeit Gottes. Also gehört alles zu dem Thema, dass er lebt. Ja? Er lebt glücklich. 1. Timotheus 1, Vers 11, nach der guten Botschaft der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Paulus sagt, er ist ein glückseliger Gott. 1. Timotheus 6, Vers 14 ebenfalls, Vers 15 ebenfalls. Die zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Kraftinhaber, der selige Machthaber. Er ist der glückselige Machthaber. Er freut sich in allem, was er tut, in allem, was er gemacht hat. Er freut sich an seinen Werken, steht im Psalm 104. Er freut sich, Gutes zu tun. Da steht einmal in Jeremia 32, Vers 41, ich werde meine Freude haben, ihnen Gutes zu tun. In Sprüche 31 steht, ich hatte Wonne an den Menschenkindern. Gott hat Freude an seinen Geschöpfen, an den Menschen. Lukas 12, Vers 32, es ist das Wohlgefallen des Vaters, euch das Königreich zu geben. Wohlgefallen heißt Freude. Es gefällt ihm, euch das Reich zu geben. Auch das ist seine Freude, den Seinen das Reich zu geben. Er freut sich, sich zu offenbaren, steht auch in der Bibel. Lukas 10, Vers 21, da betet der Herr Jesus, du hast des Unmündigen geoffenbart, Vater, und so war es vor dir wohlgefällig. Das heißt, das war deine Freude. Wohlgefallen ist das, was ihm gefällt, das, was ihm Spaß macht, was ihm Freude macht. Er freut sich, Sünder zu retten. Es ist Freude vor den Engeln Gottes im Himmel, wenn ein Sünder gerettet wird, Lukas 15. Er freut sich am meisten über seinen Sohn, Jesus Christus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also hier, das war eine Ergänzung zu dem gestrigen. Gott ist ein glücklicher Gott. Und er will natürlich, dass seine Geschöpfe auch glücklich sind. Der hat seine größte Freude, wenn er sieht, dass die Seinen in Christus sind, in seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Und dass es ihnen gut geht, dass sie Freude haben in Christus. Dann habe ich jetzt noch zu dem Punkt erlebt, haben wir noch zweitens, er ist einer, der das Leben in sich selber hat, und zweitens, er ist einer, der ewiglich lebt. Er lebt ewig. Das heißt, er ist ohne Anfang und er ist ohne Ende. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So spricht der Herr, der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, der in Ewigkeit bleibt. Jesaja 57, Vers 15. Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit, Psalm 90, Vers 2. Ich bin der Herr, der Erste, und bei den Letzten bin ich derselbe, Jesaja 41, Vers 4. Da gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen. Das heißt, Gott hat nie einen Anfang gehabt und Gott wird nie ein Ende haben. Gott hat nie begonnen zu existieren. Wenn er einmal begonnen hätte zu existieren, dann wäre er nicht Gott. Es ist absolut unmöglich, dass ein Gott einmal anfängt. Dann ist er nicht Gott. Das gehört nicht, das ist schon aus der Definition heraus. Gott ist nur jemand, der ewig ist. Er ist ohne Ende. Das heißt, er stirbt nie, hört nie auf zu existieren, hört nie auf zu leben. Und alles, was er schafft, also an Menschen, was er den Menschen, die er geschaffen hat, die Personenwesen, die er geschaffen hat, die sind auch so wie er. Die hören auch nicht auf zu existieren. Er hat ihnen das so gemacht. Bei den Tieren nicht, aber die Tiere sind nicht Personen. Aber die Menschen und die Engel, die sind Personen und die hören nie auf zu existieren. Deshalb hören auch die Bösen, die gefallenen Engel, nicht auf zu existieren. Die werden in Ewigkeit in der Hölle sein. Und auch die Menschen, die Jesus Christus nicht annehmen, werden auch nie aufhören zu existieren. Psalm 102, Vers 28: Du bist derselbe und deine Jahre enden nicht. 1. Timotheus 6, Vers 16: Der allein Unsterblichkeit hat. Gott in sich ist der Einzige, der das Leben selbst in sich hat. Das ist die Unsterblichkeit. Von Jesus Christus heißt es, er hat keinen Anfang der Tage noch Ende des Lebens, Hebräer 7, Vers 3. Das ist zwar eine Stelle, die sich auf Melchisedek bezieht, aber es steht hier, Melchisedek wird dem Sohne Gottes verglichen, und so dürfen wir sagen, der Sohn Gottes hat keinen Anfang des Lebens noch Ende der Tage. Das heißt, auch der Sohn Gottes hat keinen Anfang, wurde nie geschaffen. Die Zeugen Jehovas glauben das natürlich nicht, auch andere glauben das nicht, die nicht an die Gottheit Jesu Christi glauben. Aber hier in Hebräer 7, Vers 3 schon ein Hinweis. Der Melchisedek selber hatte schon Anfang, aber er wird in der Bibel so berichtet wie einer, der keinen Anfang hat, ein Priester, der keinen Anfang hat. Und dann sagt er aber, das ist hier ein Gleichnis auf den Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes, der hat wirklich keinen Anfang und auch kein Ende. Aber die beste Stelle darüber, dass Jesus keinen Anfang hat, ist Johannes 1, Vers 1, 2 bis und 3. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Das ist die stärkste Stelle überhaupt. Da steht, dass Jesus am Anfang war. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Gott ohne sein Wort kann man sich nicht vorstellen. Ist gar nicht möglich. Gott kann nicht existieren ohne sein Wort. Gott ist genauso ewig, wie sein Wort ewig ist. Und dieses Wort wurde Fleisch, Jesus Christus. Alles wurde geschaffen durch das Wort, und es gibt nichts Geschaffenes, das nicht durch das Wort geschaffen wurde. Steht dort. Alles, was geschaffen wurde, wurde durch das Wort geschaffen. Und es gibt nichts Geschaffenes, was nicht durch das Wort geschaffen wurde. Also ist das Wort selber kein Teil der Schöpfung. Es ist Teil des Schöpfers, nicht Teil der Schöpfung. Das sollten sich die Zeugen Jehovas mal genauer anschauen. Wenn Jesus ein Geschöpf wäre, dann würde es heißen, alles wurde durch das Wort geschaffen. Und das Wort selber wurde auch geschaffen. Aber gerade das sagt der Text nicht, gerade das verneint er. Nichts, es gibt nichts, was nicht durch das Wort geschaffen ist. Ja, das zur Ewigkeit Gottes. Das führt uns jetzt zur Dreieinigkeit. Ich möchte mich nicht zu lange aufhalten bei dem Thema Dreieinigkeit. Ich glaube, das ist auch euch allen klar. Das sind nicht die Unklarheiten. Aber ein paar Dinge möchte ich doch aufmerksam machen. Gott ist einer und drei. Beides gleichzeitig. Das ist eine schwierige Wahrheit zum Erfassen, aber wenn wir uns über Gott Gedanken machen, dann ist es sowieso etwas, wo wir nicht mit dem Verstand, etwas, das wir nicht mit dem Verstand erfassen können. Und von daher müssen wir einfach das akzeptieren, was die Bibel sagt, und staunen. Gott ist einer, das heißt, er ist der Einzige in seiner Kategorie. Er ist der Einzige in seiner Art. Es gibt keine andere, also dass diese Gattung, wenn man so sagen darf, Gattung Gott, ja, da gibt es nur ein Exemplar davon. Es gibt eine ganze Gattung von Gott, das heißt eben die Gattung Gott. Aber von dieser Gattung gibt es nur ein Exemplar. Das ist er selber. Es gibt nur einen. Und deshalb ist er unvergleichlich. Es gibt nichts auf Erden und nichts im Himmel, was mit ihm zu vergleichen ist. Wir haben gar nichts. Wir können uns zwar ein paar Krücken machen und für Hilfen irgendwie, so und so könnte die Dreieinigkeit zu verstehen sein, aber wir haben nichts. Und deshalb ist es schwierig, die Dreieinigkeit zu erklären, weil wir sie nicht vergleichen können mit irgendetwas. Er ist also einzigartig. Ich bin Jahwe. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Jahwe, ein einziger Gott, ein einziger Herr. Der einzige Herr. 5. Mose 6, Vers 4 und Jesaja 45, Vers 5 bis 6. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner. Außer mir gibt es keinen Gott, außer mir gibt es gar keinen. Ich bin Jahwe und sonst keiner. Doppelt gesagt. Ja, wenn es einen anderen Gott noch neben ihm gäbe, dann wäre er nicht Gott. Denn das ist auch gerade das Zeichen von der Gottheit, dass es nur einen gibt. Wenn es zwei Götter gäbe, dann gäbe es keine. Es wäre keiner von den beiden Gott. Weil das ist das Besondere an Gott, dass er eben alles von ihm kommt. Wenn es aber zwei gäbe, dann käme alles von den Zweien. Dann wären das wieder irgendwie zwei, die da stehen, aber das gibt es nicht. Ja. Er wäre nicht der unumschränkte, einzige Herrscher, der Höchste, der Allmächtige, der Unbegrenzte, der Allgegenwärtige, wenn es zwei wären, oder drei oder vier. Das geht nicht. Also, es gibt gar nicht mehrere Götter. Es ist absolut unmöglich. Er ist der Einzige, das heißt auch, er ist eins in der Geschichte, das heißt, er ist immer der Gleiche. Er hat sich nie geändert. Es war nicht so, dass er vorher war der Vater und dann wurde er der Sohn und dann wurde er der Heilige Geist. Nein, er ist immer der Gleiche gewesen. Er ändert nichts in seiner Art. Ich selber, ich war mal ein Baby und dann ein kleiner Junge und dann ein Schüler und dann ein erwachsener Mann. Ich war mal unverheiratet, jetzt bin ich verheiratet. Ich ändere mich irgendwie in meiner Art. Ich war nicht Christ und bin Christ. Aber Gott ist unwandelbar und er ist immer das, was er ist. Von Jesus Christus heißt es auch, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was Jesus Christus vor Ewigkeiten war, das ist er auch heute. Hebräer 13, Vers 8. Ich bin in Ewigkeit derselbe. Ich bin, der ich bin. So heißt sein Name. Okay, und er ist unzusammengesetzt. Er ist nicht zusammengesetzt aus drei Teile. Das ist falsch. Ja, Gott ist nicht drei Teile. Gott ist einheitlich. Es gibt nur einen. Und er ist nicht disharmonisch oder irgendwie. Er ist nicht uneins mit sich selber. Er ist eins. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, was die Bibel uns offenbart, dass Gott drei ist. Also Gott ist eins, ist das eine, und Gott ist drei, ist das andere. Da haben wir einige Bibelstellen. Zum Beispiel spricht der Herr Jesus Christus über den Vater und über den Heiligen Geist in der Mehrzahl. In Johannes Kapitel 14, in den Versen 15 bis 23 werden alle drei genannt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und vor allem in Vers 23, wenn wir das aufschlagen, Johannes 14, Vers 23, dort sagt Jesus von sich und dem Vater, dass sie kommen werden in den Menschen hinein. Wir werden zu dem Jünger, zu den Menschen kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden bei ihm wohnen. Also der Vater und der Sohn werden in dem Gläubigen wohnen. Und die Stelle vorher sagt, dass es der Heilige Geist ist, der in dem Menschen wohnt. Dann haben wir also drei, die in dem Menschen wohnen. Es werden also hier drei unterschieden. Das ist wichtig. Also es besteht tatsächlich eine Mehrheit in der einen Gottheit. Das ist schon im Alten Testament angedeutet. Im Alten Testament, das ist interessant, ein paar Verse. Lasset uns Menschen machen. 1. Mose 1, Vers 26. Lasset uns Menschen machen, sagt Gott zu sich selber. Oder beim Turmbau zu Babel. Lasset uns hinabfahren und schauen, was die Menschen machen. Oder Jesaja 6, Vers 8.
Ja? Gibt es ja viele, die sagen, das ist da gibt es ja Kritiker, gerade zu den ersten Mosestellen, die sagen, das ist der Pluralis Majestatis. Also ja. So wie man früher die Könige angeredet hat.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, ob das so sein könnte. Es wäre einzigartig, dass Gott ihn so redet wie die Könige von sich. Ich weiß es nicht. Interessant ist, dass das Wort für Gott ein Mehrzahlwort ist. Elohim ist ein Mehrzahlwort. Ja, bitte?
Das wäre ja nur wieder ausgeben. Nicht direkt.
Ja.
Aussage der Schrift.
Ja. Nur, es ist schwer, wie sollen wir argumentieren? Man kann einfach sagen, das steht einfach im Raum. Es könnte so sein, aber ich kann es jetzt nicht widerlegen. Aber das Wort für Gott selber ist ein Mehrzahlwort. Aber schauen wir noch ein paar andere Stellen an, dann wird es klarer. Ja? Übrigens, Jesaja 6, Vers 8, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Einmal sagt er ich und dann wieder wir. Psalm 45, Vers 7 bis 8, Gott wird von Gott unterschieden. Das sollten wir aufschlagen. Das ist eine der klassischen Stellen. Gott, Psalm 45, Vers 7 bis 8. Gott wird von Gott unterschieden. Obwohl nur ein Gott ist, wird hier an dieser Stelle Gott von Gott unterschieden. Möchte das jemand vorlesen? Darum hat Gott dich gesalbt. Gott wurde von Gott gesalbt. Gott, dein Thron, ist in Ewigkeit und so weiter. Also Gott hat Gott gesalbt. Gott wird hier von Gott gesalbt. Ich muss jetzt selber nochmal aufschlagen. Zuerst spricht jemand ihn an mit O Gott. Habt ihr das in Vers 7? Dein Thron, O Gott. Und dann wird von diesem, der angesprochen wird, wird gesagt, dass Gott ihn gesalbt hat. Habt ihr das?
Nein.
Habt ihr das nicht?
Was wird das sagen?
Psalm 45, Vers 7 und 8. Dein Thron, O Gott, also der angesprochen wird, der heißt Gott. Und dann heißt es in Vers 8, darum hat Gott dich gesalbt. Also dieser, der angesprochen wird, wurde von Gott gesalbt. Der angesprochen wird, wird als Gott angesprochen und er selber, der angesprochen wird, wurde von Gott gesalbt. Also Gott wurde von Gott gesalbt.
Ja, das kommt in der Luther-Übersetzung jetzt hier bei mir nicht raus.
Lies mal vor.
Da steht Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freude in deinem Wertreich.
Ja, aber auch da heißt es ja, er sagt in Vers 7 Gott, oder? Er redet Gott an. Und darum hat der Herr, dein Gott, dich gesalbt. Gott ist der Herr, dein
Ja, aber es steht nicht hier, dass der gesalbte Gott ist.
Aber in Vers 7 wird er doch so genannt. Gott, oder nicht?
Ja.
Die Anrede, Gott.
Ja, Gott. Ja, aber das in meiner Meinung, also so ich sehe, sieht man den Unterschied nicht, dass da von zwei Personen die Rede ist. Es steht Gott, Dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Du liebst, also er redet immer noch von dem, du liebst Gerechtigkeit und hast das gottloses Reich.
Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt. Er spricht von dem Sohn und sagt zu ihm Gott. Und Gott hat dich gesalbt, oh Gott. Das ist eine klassische Stelle, die, ja, bitte, die Gottheit Jesu zeigt.
Für mich geht das auch klar daraus hervor, aus diesem Vers. Und das, die Frage ist aber, die Salbung, bezieht sich die, oder ist sie verbunden mit der Menschwerdung Jesu dann, des Gottessohnes?
Ja, das lernen wir aus anderen Stellen der Bibel, dass wann das geschah, das war bei der Menschwerdung des Gottessohnes, ganz genau. Das sagt, ich glaube, Apostelgeschichte 10, Gott hat ihn gesalbt. Dort kommt es vor. In der Predigt des Petrus bei Cornelius, da steht das dann. Gut, wir gehen weiter. Eine andere Stelle, die ist sehr, sehr wichtig. Ich frage mich, was die Juden sagen zu dieser Stelle. Jesaja 48, Vers 16. Eine Stelle in sich, die ganz klar zeigt, dass Gott von Gott unterschieden wird. Jesaja 48, Vers 16, das wollen wir auch aufschlagen und lesen. Das sind so ganz zentrale Stellen, die sollten uns einprägen. Möchte jemand vorlesen? Ja, hier bräuchten wir den Zusammenhang. Der Zusammenhang ist klar, wer von Vers, wenn wir Vers 12 reden, höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener, ich bin der, der da ist, ich der Erste und auch der Letzte. Also wer spricht? Der Schöpfer, oder? Der Schöpfer spricht. Der Schöpfer spricht zu Israel und dann sagt dieser Schöpfer, ja, meine Hand hat die Grundmauern der Erde gelegt und so weiter. Vers 14, versammelt euch ihr alle, der Herr liebt, versammelt euch ihr alle und hört, wer unter ihnen hat dies verkündet? Der Herr liebt ihn, er wird an Babel ausführen, was ihm gefällt, und sein Arm wird die Chaldäer richten. Ich selbst habe geredet, es ist immer noch der Redner, ist immer noch Gott. Ich selbst habe geredet, ja, ich habe ihn gerufen, ich habe ihn kommen lassen und sein Weg wird gelingen. Tretet her zu mir, hört dies, ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, von der Zeit an, da es geschah, bin ich da, immer noch der Schöpfer der Redner. Und nun hat der Herr, Yahweh, mich gesandt. Der Schöpfer spricht, dass Yahweh ihn gesandt hat. Merkt ihr? Das sind zwei. Der Schöpfer spricht und sagt, mich hat der Herr Yahweh gesandt. Und sein Geist. Jetzt sind wir drei. Jetzt haben wir drei. Da steht, ja, ganz genau. Und deshalb, das ist richtig, dass Sie sagen, ich verstehe das nicht. Das ist auch nicht zu verstehen. Und ich frage mich, wie die Juden hier über diesen Vers drüber kommen. Der ist nicht zu verstehen, der ist nur zu verstehen, wenn man weiß, dass in Yahweh drei Personen sind. In Yahweh, dem alttestamentlichen Gott Yahweh, im Namen seines, das ist der alttestamentliche Name oder einer der Namen für Gott. In diesem Yahweh sind drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, Yahweh ist der Vater und der Sohn, der kam dann später. Nein. Yahweh ist der Vater und Yahweh ist der Sohn und Yahweh ist auch der Geist Yahwehs. Yahweh ist Gott. Yahweh ist ein Gott. Und dieser Yahweh, in dem Yahweh sind drei Personen. Und nur so können wir den Vers verstehen, dass hier Yahweh, Gott, über Gott spricht, dass Gott habe Gott gesandt. Ja? Gott sagt, Gott hat mich gesandt. Das steht hier da. Gott sagt, Gott hat mich gesandt. Und seinen Geist. Es ist nur möglich, wenn in Gott drei Personen sind. Eine, ja.
Im Vers 12 steht doch, höre mir zu. Und das sagt Gott selbst, höre mir zu. Das spricht jetzt Gott. Und die ganzen Verse hindurch spricht Gott, bis zu der Stelle in Vers 16. Und da steht, obwohl Gott spricht, sagt er, und nun sendet mich Gott, der Herr. Das heißt, obwohl Gott spricht, heißt es nachher im Vers 16, Gott ist derjenige, der spricht. Und obwohl er spricht, heißt es nachher im Vers 16, dass mich Gott sendet. Also ist es nur möglich, dass Gott Gott sendet.
Gott sendet Gott. Das sagt die Aussage. Das sagt der Text. Schwer zum Verstehen.
Ja.
Nur zu verstehen, wenn wir wissen vom Neuen Testament her, dass in Gott eine Dreiheit ist. Der Vater, der Sohn, der Geist. Eine weitere Stelle, die auch noch dazu gehört, Psalm 110, Vers 1. Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Da steht im Hebräischen, steht, Yahweh sprach zu meinem Herrn. Yahweh, also Gott, sprach zu meinem Herrn. Wer spricht? David, oder? David spricht. David sagt, Yahweh sprach zu meinem Herrn. Ja, wer ist denn der Herr des Königs? Der König David, hat der einen Herrn? Es gibt nur einen Herrn des Königs David, der ihn zum König gemacht hat. Es gibt keinen über den König David. Der König David war an der höchsten Stelle Israels. Es gibt keinen Menschen über den König David, bitte.
Was hat sich David dabei gedacht?
Tja, da musst du ihn dann fragen. Ja, bitte.
Das kann man sicher beantworten. Das war ja eine prophetische Aussage. Vielleicht hat er sich gar nichts dabei gedacht, sondern Gottes Geist hat es ihn sagen lassen.
Ja. Gut. Nicht umsonst hat der Herr Jesus in der ganzen Diskussion mit den Juden gerade diesen Vers zitiert, hat gesagt, jetzt habe ich eine Frage an euch. Sie haben ihm lauter Fragen gestellt, haben gesagt, jetzt hauen wir ihn rein. Und dann Jesus hat dann gesagt, und jetzt habe ich eine Frage an euch. Und dann sagt er, wessen Herr ist der Sohn des Menschen? Ist er der Herr des, ich muss es aufschlagen, ich habe es. Matthäus, lesen wir das am besten. Matthäus 22. Danke. Das ist eine sehr gute Art, wie der Herr umgegangen ist mit seinen Feinden. Er sagt, wessen Sohn ist der Messias? Also er redet von dem Messias. Er fragt, ich habe eine Frage. Ihr glaubt doch an den Messias, oder? Das ist Matthäus 22, Vers 41, 42. Ihr glaubt doch an den Messias. Ja, ja, wir glauben, eines Tages kommt der Messias. Ja, wunderbar. Wessen Sohn ist denn der Messias? Wessen Sohn ist er? Sie sagen, ja, Davids Sohn natürlich. Ja, das wissen wir jetzt. Davids Sohn. Ja, gut, es ist Davids Sohn. Aber dann habe ich eine zweite Frage an euch. Wieso nennt David ihn im Geiste seinen Herrn? Indem er sagt, der Herr Jahwe sprach zu meinem Herrn. Zum Messias. Setze dich zu meiner Rechten. Ja, das würde ja heißen, dass der Messias zur damaligen Zeit Davids schon existierte und noch mehr, er war gleichzeitig schon der Herr Davids. Das war neu für die Juden. Dann haben sie nichts mehr gesagt. Sie hatten eine menschliche Vorstellung vom Messias und jetzt zeigt ihnen Jesus die göttliche Seite des Messias. Er sagt, der Messias war schon zur Zeit Davids da und er war der Herr von David. Obwohl es keinen Menschen gab über David. Aber es war eben Gott. Der Messias ist göttlich. Der Messias ist in Gott schon vorhanden. Der Messias ist letztlich Gott. Gott Mensch geworden. Das war neu für die Juden. Aber hier ist eine ganz klare Stelle, die zeigt, dass Jesus Christus vor seiner Menschwerdung schon der Herr Davids war. Und so wird also Gott von Gott unterschieden. Ja, eine der anderen Stellen, die sage ich nur an. Also es gibt dann eine Reihe von Stellen in der Bibel, die die Dreiheit nennt im Neuen Testament. Da werden die drei genannt. Zum Beispiel Johannes 14 habe ich schon erwähnt. Matthäus 3, Vers 16 bis 17 bei der Taufe Jesu. Der Vater spricht, der Heilige Geist kommt herab und der Sohn wird getauft. Dann 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6 ist eine Stelle, wo alle drei genannt werden. Es gibt viele Dienste, aber nur einen Herrn. Es gibt viele Gaben, nur einen Geist. Es gibt viele Kraftwirkungen, aber nur einen Gott, Vater. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Oder Epheser 1, Vers 3 bis 14 werden alle drei genannt. Oder Epheser 4, Vers 3 bis 6. Ein Herr, ein Leib, ein Geist, ein Vater, ein Gott und Vater aller. Johannes 14, Vers 16 bis 23. Und 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch. Das wäre undenkbar, wenn Gott hier meinen würde, ja, die Gnade des Menschen Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft der Kraft Gottes. Nein, das sagt er nicht. Das ist 2. Korinther 13, 13. Die drei werden gleichwertig hier genannt. Die Gnade des Herrn Jesus, er ist die Quelle der Gnade. Die Liebe Gottes, alle Liebe kommt von ihm. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der die Gemeinschaft überhaupt herstellen kann. Und 1. Petrus 1, Vers 2. Da ist die Rede von der Vorauskenntnis Gottes des Vaters, von der Heiligung durch den Heiligen Geist und von dem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. 1. Petrus 1, Vers 2. Das waren einige Stellen. Dann gibt es eine Reihe Stellen, wo Jahwe aus dem Alten Testament im Neuen Testament auf Jesus bezogen wird. Das heißt, Zitate aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament so angeführt werden, dass sich der Jahwe aus dem Alten Testament auf Jesus bezieht im Neuen Testament. Wenn ihr wollt, kann ich euch das noch schnell geben. Das ist Psalm 102, Vers 26 bis 28. Das ist diese berühmte Stelle, deine Jahre enden nicht. Psalm 102, Vers 26 bis 28. Wird hier zitiert in Hebräer 1, Vers 10 und auf Jesus Christus bezogen. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber das ist ganz klar. Oder 4. Mose 21, Vers 5 bis 6, der Felsen, der Fels ist Jahwe, Gott, der mit Israel durch die Wüste zog, wird zitiert in 1. oder wird eine Anspielung gemacht, in 1. Korinther 10, Vers 9, der Felsen, der mit Israel zog durch die Wüste, war Jesus Christus. Dann Jesaja, eine ganz wichtige Stelle, Jesaja 6, Vers 1 und Vers 10. Jesaja sah den Herrn sitzen auf erhabenen Thron und sein Gewand füllt den Tempel, Saum seines Gewandes füllt den Tempel. Und dann heißt es, dass Jesaja ihn gesehen hat und dieser Gott sendet den Jesaja dann. Und diese Stelle wird dann zitiert in Johannes 12, Vers 41, und da sagt Johannes explizit, und dieses sagte er, als er von ihm sprach, von Jesus Christus. Ganz wichtige Stelle. Jesaja redete von Jesus Christus in Jesaja 6. Johannes zitiert in Johannes 12, Vers 41. Eine andere Stelle, Jesaja 44, Vers 6, wird zitiert in Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Er ist der Erste und der Letzte. Wird auf Jesus Christus bezogen. Und weiter, Jesaja 45, Vers 23, wird zitiert oder angespielt in Philipper 2, Vers 10 bis 11. Vor mir soll sich jedes Knie beugen, sagt Jahwe. Und Philipper 2 heißt es, dass vor Jesus Christus sich jedes Knie beugen wird. Die gleiche Stelle wird dort praktisch angeführt. Joel 3, Vers 5, wird zitiert in Römer 10, Vers 13. Diese Stelle mögen die Zeugen Jehovas gar nicht. Die hassen sie so, die Stelle, dass sie ihre eigene Bibel verfälscht haben. Stellt euch das vor. Das war Joel 3, Vers 5, zitiert in Römer 10, Vers 13. Da haben sie ihre eigene Bibel verfälscht, damit es passt. Das ist ein starkes Stück. Dort heißt es, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und wisst ihr, was die Zeugen Jehovas gemacht haben? Die haben einfach ins Neue Testament, dort wo Herr steht, Jehova eingetragen. Einfach eine Fälschung. Obwohl nirgends, in keinem Manuskript so etwas steht. Sie haben es einfach eingetragen. Statt Herr haben sie Jehova geschrieben, weil dort an der Stelle im Alten Testament Jehova steht und im Neuen Testament steht Herr. Und der Bezug auf Herr, auf den Herrn Jesus ist so klar, dass sie das gestrichen haben und einfach statt Herr Jehova geschrieben haben. So kann man auch umgehen mit dem Licht. Man steinigt es einfach. Man wirft Steine drauf, damit es ausgelöscht wird. Und die letzte Stelle ist Sacharja 12, Vers 1 plus 10. Sacharja 12, Vers 1 plus 10. Wird zitiert in Offenbarung 1, Vers 7. Sie werden den sehen, auf den sie durchstochen haben. Und im Alten Testament ist es Jahwe, im Neuen Testament ist es Jesus. Ja, damit möchte ich dann auch schon das Thema abschließen, ein paar Schlussgedanken zum Thema Dreieinigkeit. Für uns ist wichtig, dass die Dreieinigkeit nicht drei getrennte Personen sind. Ganz wichtig. Wir glauben nicht an drei getrennte Personen in der Dreieinigkeit. Es ist schwierig. Einerseits sind sie doch getrennt, weil sie getrennt genannt werden, aber sie sind doch nicht getrennt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind nicht so drei Personen, wie zum Beispiel jetzt der Klaus und der Bernd und ich. Wir sitzen da. Wir sind drei Personen. Aber wir drei sind getrennte Personen, getrennte Persönlichkeiten. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist nicht. Wir drei können nicht sprechen, ich. Wir müssen sagen, wir. Wir können nicht sagen, ich. Jeder kann sagen, ich, aber dann sind es drei Ich. Bei Gott ist es nicht so. Gott kann einmal sagen, ich, und es ist nur einer, der spricht, er ist ich. Eine Person und doch drei Personen. Ja, genau. Ich und der Vater sind eins. Genau das zeigt, dass wir das nicht zu stark trennen dürfen, weil sie eins sind. Sie sind einerseits identisch, weil sie ist ein und derselbe Gott, einerseits identisch, andererseits sind sie in der Gottheit wieder so, dass sie miteinander sprechen können. Gell, das ist schwierig, ich weiß es. Aber wir müssen das stehen lassen. Wir dürfen nicht sagen, dass wir an drei Götter glauben, Geschwister. Ja.
Wenn ich ja jetzt bete, bete ich ja im Prinzip zu einem Gott.
Ja.
Aber ich finde in der Bibel nur, dass Jesus angesprochen wird als der Herr und Gott als der Vater. Mit wem soll ich in Zukunft reden?
Im Neuen Testament haben wir beides. Die Christen beten, sie rufen Jesus an. 1. Korinther 1, Vers 2. Der Brief geht an Christen, die an allen Orten den Namen des Herrn Jesus anrufen. Also das ist das Charakteristikum eines Christen, dass er Christus anruft. Und dann auf der anderen Stelle heißt es aber, dass die ganzen Gebete, die wir zu Gott beten, beten wir im Namen Jesu Christi. Wir beten zum Vater im Namen Jesu Christi. Wir haben Gemeinschaft mit beiden. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und doch sind diese beide einer. Es ist so schwierig für unsere Vorstellung, wir müssen es einfach stehen lassen. Wir müssen sagen, Gott ist drei und Gott ist einer. Bitte.
Ja, das habe ich ja auch vor einiger Zeit ja mal geklärt bei dem Abend, den wir hier hatten. Aber ich habe eine Schwierigkeit habe ich und eine Frage, die hätte ich, das wäre schön, wenn ich die beantwortet bekäme. Wie ist es mit der, ich bete, wenn ich bete, bete ich ja eigentlich zu allen dreien. Ich kann ja nicht sagen, ich trenne die voneinander. Jesus erkenne ich an und den Vater nicht oder den Heiligen Geist nicht. Aber ich habe schon doch ein gewisses Problem mit der Anbetung des Heiligen Geistes jetzt. Ich finde die Anbetung des Vaters und des Sohnes auch im Himmel, haben wir auch durchgenommen, aber wie ist es mit der Anbetung des Heiligen Geistes? Ich kann ja eigentlich nur durch den Geist Gott anbeten, dann würde sich der Geist Gottes selber anbeten, wenn ich das so mit meiner menschlichen Erkenntnisse formuliere. Ja. Da hätte ich gerne ein bisschen weiter Hilfe.
Was die Anbetung des Geistes betrifft, wir haben keine Stelle, dass Christen je den Heiligen Geist angebetet hätten. Das ist mal ein Punkt. Das zweite ist, wie du schon gesagt hast, wir beten durch den Geist oder im Geist zum Vater und zum Sohne. Wir beten nicht zum Geist im Vater oder im Sohne, sondern wir beten im Geist zum Vater und zum Sohne. Und der Geist hat ja das Anliegen, den Vater und den Sohn zu verherrlichen. Das ist das große Anliegen. Der Geist will Jesus Christus verherrlichen und Gott verherrlichen. Und von daher ist es eigentlich eigenartig, wenn man zum Heiligen Geist betet. Ich mag auch die Lieder nicht, wo es heißt, du Heiliger Geist und wie heißt es in dem, die Ströme. Ich kann das Lied, die Lieder nicht auswendig immer zitieren, aber es gibt ein paar Lieder, auch klassische alte Lieder, wo der Heilige Geist angesprochen wird. Die Bibel tut das nirgends. Wir sind so eng mit dem Heiligen Geist verbunden als Christen. Wir sind so eng mit ihm verbunden. Er ist der, der unsere Gebete vor Gott sozusagen angenehm und angemessen macht. Er ist der, in dem wir beten. Deshalb beten wir nicht zu ihm, sondern wir beten im Geist. Und durch den Geist beten wir. Mit ihm, ja, sozusagen. Mit ihm. Mittels des Geistes. Vielleicht gut gesagt. Mittels und mit seiner Hilfe beten wir. Ja. Ja, immer wenn wir zu Gott beten, beten wir automatisch auch zum Geist Gottes, weil denn Gott ist ja nicht geistlos, das wäre ja furchtbar, das wäre ja schrecklich. Ein Gott ohne Geist ist unvorstellbar, genauso wie ein Mensch ohne Geist kein Mensch ist, ist Gott ohne Geist kein Gott. Und wenn ich zu dir spreche, spreche ich zu deinem Geist auch, oder? Natürlich. Ich spreche nicht zu deinem Körper allein, ich spreche zu deinem Geist. Wenn ich zu Gott spreche, spreche ich zu seinem Geist. In dem Sinn ja. Aber ich spreche nicht direkt jetzt den Geist an, und indem ich sage, du Geist des Martin oder so. So spreche ich nicht. Aber ich spreche auch nicht zu, so spreche ich auch nicht zu Gott. Ja, das ist, wir sollen so tun, wie in der Bibel es getan wird. Das ist die einfachste Lösung. Wir machen es, wie es in der Bibel steht, dann gehen wir sicher. Das heißt, in der Bibel wird nicht du Geist gesagt, folgedessen sagen wir auch nicht du Geist, sondern wir sagen du Vater und du Sohn. Oder du Herr, das ist vielleicht noch besser, ja. Du Herr Jesus und du Vater. Ja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen.